keine Verstärkung hier. Das hat mal jemand gesagt. Kannst du dir vorstellen, der Apostel Paulus ist gerade unterwegs und er will eine Rede halten. Und dann fragt er zuerst nach einem Mikrofon und macht eine Tonprobe. Ja, das Jahresende steht bevor. In zwei Tagen ist 2024 Geschichte und ältere Leute sagen schon wieder, wie schnell geht ein Jahr vorbei. Und jüngere Leute sagen endlich wieder ein Jahr vorbei. Ich werde ein Jahr älter und kann selbstständiger werden. Und so also am Jahresende schaut man ein bisschen zurück, man schaut auch vorwärts, das ist ja eigentlich eine gute Sache und momentan sind die Spalten der Zeitungen gerade wieder gefüllt mit Jahresrückblicken im Sport, Jahresrückblick in der Politik, Jahresrückblick in der Wirtschaft und auch mit Ausblicken und auch über den Äther und den Fernseher und so. Man schaut zurück und man schaut voraus. Das ist so das Wesen auch dieses Jahresendes. Und vorwärts schauen und zurückschauen, das finden wir auch in der Bibel als eine Aktivität, die wir in unserem Leben immer wieder segensreich anwenden können. Und ich möchte zu Beginn zwei Verse lesen, einen aus dem Alten Testament, zurückschauen, und einen aus dem Neuen Testament, vorwärts schauen. Und zwar aus 1. Samuel 7, Vers 12, eine sehr bekannte Stelle, weil da ein Begriff kommt, der uns so, oder ein Name, der uns so ein bisschen fremd vorkommt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hörte. Aber weil er eben so fremd ist, bleibt er dann auch in unserem Gedächtnis haften. 1. Samuel 7, 12. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn Ebeneser. Und er sprach: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Philipper 3, 13 bis 14. Ein Wort von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eins aber tue ich. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und mich ausstrecken nach dem, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Nun, in unserem Leben braucht es beide Aspekte. Wir müssen zurückschauen und es gibt ja Leute, die leben geschichtslos. Die tun so, als ob es keine Geschichte gäbe und als ob sie von nirgends her kämen. Sie tun so, als alles, was sie denken und sich vorstellen, etwas ganz Neues wäre hier auf dieser Welt. Dabei hat die Bibel so einen lakonischen Kommentar zu dieser Haltung, in dem sie sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich muss da immer wieder dran denken bei der Mode, nicht? Die Dinge, die kommen und gehen und plötzlich kommen wieder die weiten Hosen und dann wieder die schmalen Hosen und die langen Haare und die kurzen Haare und so weiter. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was natürlich nicht gegen technischen Fortschritt und all diese Dinge spricht, die eben in dem Sinn entwickelt worden sind. Aber wir brauchen das Bewusstsein von etwas, das uns vorausgegangen ist. Daraus erwächst auch eine Kraft, daraus erwächst Identität. Und wir sind heute in der westlichen Welt in einer großen Identitätskrise, weil wir gerade unsere jüdisch-christlichen Wurzeln vergessen und diese auch zum Teil verleugnen. Und plötzlich ist ein Vakuum da. Woher kommen wir? Wer sind wir? Warum sind wir so, wie wir sind? Darum brauchen wir die Rückschau, darum brauchen wir Geschichte. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Hoffnung und Zukunft. Wir können nicht einfach nur zurücksehen. Und es gibt Leute, die schauen immer nur zurück, ach, wie war das früher und als es noch und weißt du noch der Großvater in der Stube und so weiter. Und es gibt Leute, die schauen nur voraus und denen ist es egal, was die Vergangenheit ist und denken, hoffentlich kommt einfach was Neues. Diese Spannung zwischen Zurückschauen und daraus Kraft schöpfen und Hoffnung und Vision haben auf eine Zukunft, die auf uns zukommt, sei es eine nähere Zukunft wie 2025, das bald mal Realität wird, oder eine weitere Zukunft, ist ein wunderbares Zusammenwirken, auf das auch die Bibel immer wieder hinweist. Samuel beginnt die Rückschau, indem er dankt. Und das ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte Israels. Wir wissen ja, dass Mose das Gesetz gegeben hat, das Volk Israel entstanden ist. Ich repetiere jetzt nicht die ganze Geschichte. Und dann kam eine schreckliche Zeit nach Josua, die sogenannte Richterzeit. Und es ist eines der wüstesten Bücher, die es gibt. Also meine Frau und ich, die das mal durchgelesen haben in unserer persönlichen Bibellese am Morgen, haben wir gedacht, Mensch, unglaublich, was da steht, muss mal wieder durch Richter lesen. Und das Problem bei der Richterzeit war, es fehlte an Leitung, das Volk wurde unterdrückt und am Ende der Richterzeit, sagt es so lakonisch, jeder tat, was er wollte. Es gab keine Orientierung, es gab keine Gemeinsamkeiten, es gab keine gemeinsame Vergangenheit und es gab keine gemeinsame Zukunft. Jeder tat, was er wollte. Und dann kommt Samuel und Samuel durch seinen Dienst hilft dem Volk aus dieser Identitätskrise und aus dieser Bedrückung und aus dieser Unterdrückung eines fremden Volkes und am Ort Ebenezer, das ist die Bezeichnung eines Ortes, erleben sie, wie der Ort, der einmal eine Niederlage war bei einem großen Kampf, den die Israeliten verloren hatten, dass dieser Ort, der einmal Niederlage war, zum Ort des Sieges wurde und die Veränderung und die Hoffnung und die Zuversicht in dieses Volk zurückkehrte. Und er richtete dann Steine auf, damit jeder, der an diesem Ort vorbeiging, sich erinnerte, dass hier eine Wende geschah, dass Gott eingegriffen hatte und dass Zukunft und Hoffnung möglich wurde durch das Eingreifen Gottes. Und die nächsten Generationen, die dann an diesem Stein mal vorbeikamen und nicht wussten, was das ist, die sollten dann fragen, warum steht hier ein Steinmal? Und wisst ihr, wir haben ja auch ein paar solche Denkmäler, ein paar Denkmäler. Aber wir laufen einfach vorbei und kaum mal fragt ein Junge oder ein Mädchen, du, was ist das für ein Herr, der da oben steht? Und vielleicht war es jemand, der unsere Geschichte beeinflusst hat, der mitgeholfen hat, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, darum steht ein Denkmal da. Und das war Ebenezer. Und Ebenezer erinnert mich immer auch wieder, diese Wende erinnert mich immer auch wieder an Wendungen in meiner persönlichen Geschichte, in deiner persönlichen Geschichte. Die größte Wendung in deiner Geschichte ist, als du Jesus Christus aufgenommen hast. Und als du diese Vergebung angenommen hast, diese Hoffnung, diese Zukunft in dich hineingekommen ist, diese Gegenwart Gottes, die dein Leben erfüllt hat. Und darum können wir wie bei Ebenezer auch am Ende dieses Jahres zurückschauen und sagen, ja, Gott hat in mein Leben eingegriffen. Wir dürfen das nie und nie vergessen. Und auch in Krisenjahren dürfen wir das nicht vergessen. Wir hatten mal als Gemeinde eine wahnsinnige Krise. Also die Gemeinde ist praktisch auseinandergefallen. Und es gab Leute in der Stadt, die haben gesagt, in einem Jahr existiert diese Gemeinde nicht mehr. Und wir haben festgehalten an Ebenezer. Bis hierher hat der Herr geholfen. Warum soll er uns nicht auch noch weiterhelfen? Und Gott war so treu und er war so gnädig. Und 5 Jahre später waren wir die größte Gemeinde in der Stadt. Das ist Wende. Das ist Ebenezer. Das ist Umkehr. Und vielleicht hast du ein Krisenjahr gehabt. Dann denk daran, es gibt Wendungen. Und das neue Jahr kann eine solche Wendung sein. Vielleicht hast du ein wunderbar gesegnetes Jahr gehabt in deinem Dienst, in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Wohlergehen. Wunderbar. Dann sei dankbar, denn Ebenezer zeigt uns, Gott ist treu. Er ist treu in der Krise, wenn wir ihn vielleicht aus den Augen verlieren. Er ist treu im Wohlergehen und im Erfolg. Er ist treu. Im 1. Korinther 10, Vers 13 steht so wunderbar, Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass die Prüfung oder die Krise über eure Kraft geht, sondern er sorgt auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Und vielleicht hast du im vergangenen Jahr Krisen nicht bestanden, dann kannst du Hoffnung schöpfen, dass du jetzt Krisen bestehen wirst. Oder du hast Krisen bestanden, dann kannst du dankbar sein für das, was Gott getan hat und was du erlebt hast. Gott ist treu. Er lässt nicht zu, dass du an die Grenze kommst, die du nicht mehr tragen kannst. Er hört nicht auf, zu dir zu sprechen. Er gibt dich nie auf. Vielleicht hast du dich schon selbst aufgegeben. Oder andere Menschen aufgegeben. Manchmal geben wir die Menschen auf. Ebenezer sagt uns, Gott gibt dich nicht auf. Und auch wenn du in diesem Jahr zurückschaust und sagst, war nicht gerade das goldigste Jahr, das ich erlebt habe. Gott gibt dich nicht auf. Und Ebenezer zeigt uns auch, Gott führt dich ans Ziel. Er führt dich ans Ziel. Dieser Philipperbrief, von dem ich zitiert habe am Anfang, auf den wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen, heißt es am Anfang, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ebenezer sagt, egal wie das Jahr war, Gott wird es vollenden. Egal wie viel Freude du erlebt hast, auch wenn das nächste Jahr etwas weniger freudvoll sein soll, Gott wird es vollenden. Gott wird es vollenden in deinem Leben. Und darum können wir am Ende dieses Jahres, ob wir nun ein Krisenjahr hatten oder ein schönes Jahr oder ein bisschen gemischt, können wir zuallererst dankbar sein. Und Freunde, lasst uns nie vergessen, dankbar zu sein. Wir sind manchmal so ein bisschen undankbar. Wir sind ein bisschen verwöhnte Gesellschaft, nicht? Wenn es der kleine Zeh wehtut, dann fällt die ganze Welt zusammen. Ich habe mal etwas gelesen, es hat mich berührt. Es ist eine kleine Geschichte, aber die hat mich berührt. Ist dir das auch aufgefallen, wenn du mit deutschen Freunden zusammensitzt und dann isst man, die sagen nicht ein Gute. Weißt du, was sie sagen? Ja, genau. Mahlzeit. Und ich dachte immer, Mensch, also ein Gute ist mir schon ein bisschen sympathisch, oder? Also Mahlzeit, klar, ich habe doch eine Mahlzeit. Und da habe ich die Geschichte gelesen, woher das kommt. Es ist umwerfend. Man pflegte zu sagen, der Herr segne diese Mahlzeit. Und dann ließ man den Herrn weg und sagte nur noch, gesegnete Mahlzeit. Und dann ließ man den Segen weg und sagte nur noch, Mahlzeit. Und ein deutscher Theologe hat am Ende des Zweiten Krieges gesagt, wir haben zuerst Gott weggestrichen und dann den Segen. Und jetzt haben wir nicht mal mehr eine Mahlzeit. Undankbarkeit. Wenn wir beten vor dem Essen, ist es immer wieder ein Ausdruck für Dankbarkeit. Also, ja, beten vor dem Essen, komm, immer das gleiche Lied. Es ist ein Ausdruck der täglichen Dankbarkeit für das, was Gott trägt und tut. Lass uns das am Ende dieses Jahres nicht vergessen. Wir vergessen in unserem Überfluss, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Nahrung und Kleidung und Obdach haben. Und wie schnell das ändern kann. Die Bibel sagt, wir sollen nicht nur dankbar sein im Überfluss. Es gibt eine Bibelstelle, die ist schon recht herausfordernd. Dankt alle Zeit für alles. Das ist schon eine Herausforderung. Aber es sagt etwas zu einer Haltung, die wir entwickeln können. Eine Haltung für Dankbarkeit, auch wenn es schwierig ist. Es gibt eine Szene in diesem Film, Die Zuflucht, die Geschichte von Corrie ten Boom, die Älteren von uns kennen das noch, die anderen jungen Leute, die an Geschichte interessiert sind, den musst ihr mal sehen, diesen Film. Und die kommt ins Konzentrationslager, weil sie geholfen hat, Juden zu verstecken. Und dann kommt die Szene, an der die Insassen des Konzentrationslagers, weil sie ja voller Läuse sind und so, Lausmittel bekommen, so ein Pulver auf den Kopf. Und weißt du, diese Corrie ten Boom steht gegenüber ihren Peinigern, ihren Schergen und die kriegt das Pulver auf den Kopf und was macht sie? Sie sagt Danke. Dankbar in allem. Gott ist unser Friede. Gott ist unsere Kraft. Er ist da. Und dafür können wir immer dankbar sein. Auch in schwierigen Zeiten. Ich habe ein Zitat gelesen vorgestern von König Charles III., der aktuelle englische König. Wir alle erleben in unserem Leben irgendwann irgendeine Form von Leiden, sei es geistiger, körperlicher oder geistlicher Natur. Das Leben bringt nicht immer nur Glory, Halleluja. Aber die Haltung der Dankbarkeit gilt auch dann, wenn wir durch so eine Phase gehen müssen. Er kann bewahren, er kann uns tragen und weiterbringen. Das ist der erste Aspekt am Jahresende. Der zweite ist das, was Paulus gesagt hat. Ihr erinnert euch, was wir gelesen haben. Paulus war ja ein sehr tatkräftiger Mann, unterwegs für das Evangelium, Missionsreisen, schrieb Briefe, leitete andere Menschen an. Und dieser Mann, der kam am Ende seines Lebens in Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft bringt ihn dann schließlich nach Rom, weil er sich auf den Kaiser beruft als römischer Bürger. Und sagt, ich lasse mich da nicht aburteilen von irgendwelchen Stellvertretern. Ich möchte vor dem Kaiser stehen. Und er reist, wird dann gefangen genommen, reist mit dem Schiff. Und ihr kennt die Geschichte, muss euch das nicht wiederholen. Das Schiff kentert, respektive kentert eben nicht, kommt in einen großen Sturm. Und das Ganze wird dann, sie überleben das dann und schließlich kommt er in Rom an. Und in Rom kommt dieser Mann in ein Gefängnis. Wenn wir Gefängnis denken hier in der Schweiz, dann muss ich sagen, ein Gefängnis in der Schweiz ist ein Hotel, gemessen an dem, was damals in römischen Gefängnissen Normalität war. Und mitten in dieser Gefangenschaft, mitten in all auch diesem Druck, dieser Unsicherheit, was auf ihn zukommt, schreibt Paulus den Philippern diesen Vers, den wir gelesen haben. Ich vergesse, was hinter mir ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Auch Paulus musste vergessen und Dinge hinter sich lassen. Manchmal braucht es das einfach. Manchmal müssen wir einfach Dinge hinter uns lassen. Paulus erlebte Enttäuschungen. Nur schnell ein Hinweis. Dem Timotheus schreibt er, bei meinem ersten Verhör, als er dann eben vor Gericht gestellt wurde, mehrmals in Rom, beim ersten Verhör stand mir niemand bei. Alle haben mich verlassen. Bang! Ich meine, der Mann hat sein Leben geopfert für andere. Und dann steht er vor Gericht und sagt, kein Schwanz ist mir beigestanden. Niemand. Was für eine Enttäuschung. Er hatte schwierige Umstände. Lies mal 2. Korinther 11. Er ging durch Mühsam, durch Plage, durch Hunger, durch Durst, durch Kälte, durch Blöße, durch Verfolgung. Lies mal 2. Korinther 11. Er hatte Niederlagen. Er predigte auf dem Areopag. Das war so ein öffentlicher Redeplatz, so wie der Speaker's Corner im Hyde Park in London, wo jeder eine Kiste aufstellen kann und sagen kann, was er will. Und da kam der Paulus hin und predigte das Evangelium und er wird niedergemacht, niedergeschrien. Was für ein Schwätzer und so. Er hatte Rückschläge, er schreibt den Galatern, ich fürchte, dass all das, was ich für euch gearbeitet habe, vergeblich sein könnte. Und Freunde, er konnte eben auch vergessen, respektive hinter sich lassen. Nun kommt hier ein ganz wichtiger Aspekt. Einfach vergessen funktioniert in den seltensten Fällen. Dinge kommen zurück. Man kann nur Dinge hinter sich lassen, wenn man Vergebung kennt. Und zwar echte Vergebung, die in Christus, Jesus und seinem Werk am Kreuz begründet ist. Wenn uns vergeben wurde, können wir auch vergessen. Hinter uns lassen, belastende Dinge ablegen und eine neue Perspektive entwickeln. Timotheusbrief, den ich schon zitiert habe, sagt Paulus, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Und dann, der Herr wird es vergelten. Was hat er gemacht? Er hat das losgelassen, indem er gesagt hat, Herr, das ist nicht meine Angelegenheit, wie du mit diesem Eckelfrosch umgehst. Ich gebe ihn in deine Hände und ich bin frei von dieser Last, weil ich vergeben habe, all das Unrecht, das er mir angetan hat. Und den Kolossern schreibt er, das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ertragt euch gegenseitig, ist für manche Ehe auch gut, oder? Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, vergebt auch ihr. Und Freunde, vielleicht ist im vergangenen Jahr viel zurückgeblieben, das noch Vergebung braucht. In deinem Leben, mit deinen Freunden, in deiner Familie. Und du kannst es nicht hinter dich lassen, wenn du nicht eine vergebende Haltung angenommen hast. Und aufgepasst, Vergebung ist nicht nur, ja, ich vergebe dir, wenn du mir auch vergibst, oder ich vergebe dir, aber du musst zugeben, dass du mich verletzt hast. Nein, Vergebung ist, ich vergebe, Punkt. Das ist völlig Wurst, welche Haltung der andere oder die andere einnimmt. Ich werde nur frei, wenn ich vergebe Und ich kann nur vergessen, wenn ich vergebe. Und ich kann nur hinter mir lassen, wie Paulus das gemacht hat, wenn ich vergebe. Wir müssen auch Dinge hinter uns lassen können. Und das Traurige ist, wenn wir nicht vergeben, kommt Bitterkeit in unser Herz. Darum müssen wir die Kraft immer wieder aufbringen, durch Christus in uns. Herr, vergib. Und dann kann ich vergessen und ich kann zurücklassen und ich kann hinter mich werfen und ich kann eine neue Straße vor mir sehen. Vielleicht musst du etwas loslassen, dann mach's doch noch heute, oder? Vor 31.12.2024, 23 Uhr, 59 und 59 Sekunden, okay? Und vielleicht musst du auch endlich vergeben. Mal endlich vergeben, damit du frei bist und Dinge hinter dir lassen kannst. Manche fischen im Meer der Vergebung. Manche machen es wie die Kühe. Sie wiederkäuen und kauen noch einmal und noch einmal und noch einmal. Können nichts hinter sich lassen. Als Jesus seine Jünger berief, haben die meisten etwas hinter sich gelassen. Petrus, der Fischer, lässt eine Firma hinter sich. Ich meine, ich sage nicht, lasst eine Firma hinter sich. Es war eine sehr persönliche Berufung des Petrus. Der hatte eine Fischerei, oder? Kein Problem. Aber Levi der Zöllner, der hatte ein ziemlich schmutziges Leben hinter sich. Weil die Zöllner am Zoll standen und die Römer sagten, es ist uns Hundewurst, wie viel, dass du da Gebühren und Steuern und Zölle eintreibst, uns musst du pro Person so viel abliefern, das andere geht uns nichts an. Da geschah viel, viel Unrecht von diesen Zöllnern. Und Jesus beruft den Levi, und der dreht sich um von diesem alten Leben und lässt das alles hinter sich und sagt, zack, ich folge Jesus. Gab mal so ein altes, schönes Lied, so einen alten Chorus. Ich möchte dich ermutigen, einen Moment am Ende dieses Jahres innezuhalten und diese beiden Dinge zu tun. Dankbar zu sein, Ebenezer. Und Vergangenes hinter dich lassen, auf der Basis der Vergebung. Dann kommt noch der Schluss. Paulus lässt nicht nur hinter sich und hat dann ein Vakuum vor sich. Jetzt habe ich es hinter mir gelassen, was ist, jetzt bin ich im Nichts. Er ist nicht im Nichts. Erstens hat er Geschichte und zweitens hat er Christus vor Augen. Und wenn wir nicht hinter uns lassen können, kommt manchmal ein Nebel, dass wir Jesus nicht mehr so gut sehen. Oder die Vergangenheit belastet uns, weil wir nicht vergeben haben. Wir sehen Jesus nicht so gut. Wenn wir hinter uns lassen, dann können wir Jesus sehen vor uns. Und das Ziel heißt, immer wieder Jesus erkennen. Ich jage dem Ziel nach, ihn zu erkennen. Die Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, von ihm ergriffen zu sein. Wieder neu die Leidenschaft anfachen für ihn. Denn wir haben eine himmlische Berufung. Und wenn es um das Ziel geht, dann geht es auch darum, dass wir nicht nur auf dieser Welt leben, sondern dass wir eine Hoffnung haben für die Ewigkeit. Und trotzdem übernehmen wir Verantwortung und nehmen unser Leben auf dieser Erde ernst. Wir sagen nicht einfach, ja, traritra, spielt keine Rolle, was hier geschieht, die Hauptsache ich komme in den Himmel. Nein, wir manifestieren hier ein Stück weit Reich Gottes, das ist unsere Aufgabe. In unseren Beziehungen, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir mit dem Geld umgehen, wie wir mit Sexualität umgehen, wie wir unsere Firma führen, wie wir Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind und. All diese Bereiche, die haben mit der Realität des Reiches Gottes auf dieser Welt zu tun. Trotzdem haben wir mehr als nur diese Welt. Wir haben einen Blick in die Ewigkeit und wir gehen vorwärts auf das Ziel zu. Paulus sagt, ich mache das wie ein Sportler, wie ein Spitzensportler. Und ich bin ein bisschen Sportfan, passiv, ein bisschen Sportfan. Und mich fasziniert immer wieder, wenn ich so die Aufnahmen sehe. Also ich habe früher mal Leichtathletik gemacht und ich weiß, was ein Lauf ist und das Ziel vor Augen halten. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wenn sie da die 100-Meter-Läufer zeigen. Und die sind in einem Tunnel. Die hören nichts mehr, die sehen nichts mehr. Dann gehen sie in ihre Startpflöcke. Und dann gibt es noch den letzten Blick. Weil sie können ja nicht so, beim Start muss ja der Kopf unten sein, oder? Das ist noch der letzte Blick. Und dann schauen sie, dann muss diese Blicke mal anschauen. Dann schauen die, du, ich sag dir, sage, dahin will ich und da will ich zuerst hinkommen. Das ist mein Ziel. Und dieser Scharfblick, diese Fokussierung, da will ich hin. Das meint Paulus hier, genau das meint er hier. Wie ein Läufer das Ziel vor Augen hat, so haben wir in allem Jesus Christus vor Augen. Weil wir dankbar sind für das, was wir erleben konnten, weil wir wissen, Gott ist treu, er steht zu uns, er bringt uns ans Ziel. Weil wir Vergebung erlebt haben. Weil wir vergessen können, weil wir hinter uns lassen können, weil wir Ballast ablegen können. Darum können wir auf diesen Jesus Christus sehen und das tun, was er gesagt hat. Wer einen Pflug in der Hand hat, schaut nicht zurück, sondern auf das Ziel. Auf das Ziel. Und das wollen wir vor Augen haben, auch an diesem Jahreswechsel. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Jahreswechsel. Ich wünsche euch diese Hoffnung, diese Zuversicht. Und vor diesem Jahreswechsel noch, falls es nötig ist, eine Bereinigung. Oder einen Vergebensmoment, einen Loslassmoment oder wie immer man das sagen will. Können wir kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du immer wieder in unser Leben hineinsprichst. Ich danke dir, dass du die Kraft deines Heiligen Geistes uns immer wieder schenkst, gerade auch in Situationen, in denen wir unserer Schwäche bewusst sind oder zu genebelt sind von Umständen und Schwierigkeiten und Nöten. Oder weil wir manchmal vergessen, in all dem Überfluss und Wohlstand, den wir haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unsere Augen fokussiert auf dich zu haben, entspannt in diesem Leben zu stehen und immer wieder unsere Augen auf dich richten zu können und so ein Segen zu sein für Menschen um uns herum, für unsere Familie, für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen, für unsere Freunde und nicht zuletzt für die Gemeinde. Ich danke dir dafür.